hören heute zusammen ein Wort Gottes aus dem Alten Testament lesen und schlagen dazu den Propheten Hosea auf. Hosea Kapitel 10, den bekannten Vers 12. Hosea 10, Vers 12. Da heißt es, sehet euch zur Gerechtigkeit, erntet der Güte gemäß, pflüget einen Neubruch, denn es ist Zeit, Jehova zu suchen, bis er komme und euch Gerechtigkeit regnen lasse. Soweit Gottes Wort. Wieder stehen wir vor dem Eintritt eines neuen Jahres. Was werden uns wohl die kommenden 12 Monate bringen? Keiner von uns weiß es. Wir wissen es nicht, aber es genügt, dass wir wissen, der Herr Jesus weiß es. Und alles Übrige darin hat sich mit unserem Glauben hin zu ihm zu verbinden. Unsere Erwartungen auch für das neue Jahr sind letztlich seine Güte. Blicken wir zurück in die Vergangenheit, so erkennen wir seine vielen, vielen Durchhilfen. Und zwar Durchhilfen sämtlich in der Liebe des Herrn. Nicht immer haben wir gleich ein Ja, aber es sollte uns genügen, wenn wir wissen, der Herr hat ein Ja dazu. Unsere Herzen sind hoch erfreut in dem Bewusstsein, der Herr Jesus hat uns als Errettete lieb. Und daran wollen wir festhalten. Es ist eine Stütze unserer Herzen in der Zeit jener letzten Tage. Daher wollen wir seine Liebe mit unserer Liebe beantworten, auch dann, wenn wir wissen, dass unsere Liebe schwach ist, seiner Liebe im Vergleich. Denn, so steht's geschrieben, Jehova hat Gefallen an denen, die auf seine Güte harren. Psalm 147, Vers 11. Bruder und Schwester, der treue Herr hat so sehr viel Gefallen an dir, wenn du auf seine Güte harrst. Harren heißt im Endeffekt ausharren. Das ist ein Bewegen nicht im Nein, sondern im Ja Gottes auch der Dinge, die uns nicht gefallen. Ausharren, insbesondere in den Dingen, die unsere größte Not sind. Eines darf hier gesagt werden, dass nicht ein Problem von uns Menschen an seinem Throne unbesehen vorüberzieht. Das gibt es nicht. Wir haben im Gebet unsere Nöte unserem Herrn gebracht. Er ist nicht schwerhörig, aber wir sind es oft. Darum weiß er um die Dinge. Und wie geht es weiter? Wir harren auf seine Güte, welche seine Liebe ist. Abweisung der Wege Gottes sind Abweisung seiner Liebe. Denn seine Zulassung beinhaltet seine große Liebe oder, anders gesagt, seine Verherrlichung. Gott will sich verherrlichen, nicht wie wir es ihm genehmigen, sondern wie er es will. Bis er geantwortet hat, harren wir aus. Das ist der Wille des Herrn. Daran hat er sein Wohlgefallen. Die Welt um uns ist inzwischen so gerichtsreif geworden, dass alles mit Riesenschritten dem nahen Ende entgegenläuft. Das ist so stark, dass sogar Ungläubige solches spüren. Und dennoch weiß die unerlöste Welt nicht, sie weiß nichts von ihrem grausamen Schicksal, welches ihnen bevorsteht. Sie tingeln weiter. Sind wir etwa schuld daran, dass sie es nicht wissen? Da müssen wir laut sagen, nein. Warum nicht? Weil sie es nicht wissen wollen. Weil der Seelenfeind ihnen ihre eigene Verlorenheit ganz anders erklärt und dem Seelenfeind glauben sie weit lieber. Denn Gott ist es, der ihnen dann so sehr die Weltfreude wegnimmt. Der natürliche Mensch will Herr über seine eigene Freude sein. Was aber sagt uns unser Textwort eingangs? Sehet zur Gerechtigkeit. Das ist eine Weisung der Heiligen Schrift an uns. Wir haben zu säen, die Saat auszuwerfen zu seiner Gerechtigkeit. Keine andere Zielsetzung darin. Der verlorene Mensch will die Gerechtigkeit Gottes nicht, weil ihnen darin die Freiheit zur Sünde genommen wird. Die Sünde aber ist der Leute Verderben. Doch lesen wir im Neuen Testament, Was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten, Galater 6, 7. Was irgend wir sehen auf dieser vergänglichen Erde, das wird uns die Frucht in der Ewigkeit einbringen. Ob du damit einverstanden bist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Unser Gott hat so bestimmt. Punkt. Ein ganz zutreffendes Wort finden wir schon im Alten Testament in Sprüche 11, Vers 19, wo es heißt, wie die Gerechtigkeit zum Leben, so gereicht es dem, der Bösem nachjagt zu seinem Tode. Ich meine, klarer kann Gott nicht mehr reden. Das kann ja jeder verstehen, der fünf Sinne hat. Die freie Willensentscheidung, die Gott seinen Geschöpfen, Engel und Menschen gab, haben wir auch den Verlorenen zuzubilligen. Und zwar deshalb, weil der Herr selbst ihnen diese Freiheit rein schöpferisch zugedacht ihnen gewährt. Der Herr ist, er muss ihnen diese freie Willensentscheidung belassen. Da steht ein göttliches Muss dahinter. Denn wenn Gott auch nur einen einzigen Menschen die Errettung aufzwingen würde, während alle anderen am großen weißen Thron gehalten zu sagen, Gott ist an meiner Verlorenheit schuld, weil er nicht auch mich gezwungen hat. Gott zwingt niemand, er erwartet deine Freiwilligkeit in allem. Wir haben das heute Morgen in der ersten Stunde vernehmlich gehört, dass der Jesus freiwillig gekommen ist, freiwillig an Golgathas Kreuz gelitten hat. Auch wir kommen in dieser ersten Stunde freiwillig, um ihm das ihm Gebührende oder Gehörende zu bringen. Sein Gedächtnis, das des Todes, und damit ehren wir ihn, weil wir ihn aus Liebe unseren Dank sagen. Unsere Saat, die wir hier auf dieser Erde aussehen, hat allein nur die Gerechtigkeit zum Inhalt zu haben. Im masoretischen Urtext heißt es sogar, seht euch zur Rechtfertigung. Das geht ja noch viel weiter. Sehet euch zur Rechtfertigung. Das nicht allein die Rechtfertigung aus Glauben gemeint, sondern in allem. Danach haben wir zu sehen, dass wir in allem von Gott gerechtfertigt sind. Wie sollten wir im Umgang, und zwar ein jeder mit seinem Nächsten, kein übles Wort hervorbringen, weil unsere Worte und Gedanken die Saat für unsere Ewigkeit darstellen. Bitten wir doch den Herrn, dass wir alle Zeit in diesem Bewusstsein leben und darin ihm zur Ehre sind. Dann lesen wir im Text Vers weiter. Erntet der Güte gemäß. Wir müssen das wissen, was die Bibel hier meint. Erntet der Güte gemäß. Wenn wir diesen Textvers behandeln, dann haben wir es nicht mit der Landwirtschaft zu tun. Ich mache darauf aufmerksam. Wenngleich solche Ausdrücke für unsere Verständlichmachung darin gebraucht werden. Auf einen Acker wird Korn oder Weizen gesät, aber nicht Gerechtigkeit. Wir sehen also die rein geistliche angesprochene Seite primär darin, mit der wir es in diesem Vers auch zu tun haben. Was meint nun in dieser Stelle die Schrift, der Güte gemäß ernten? Wir lesen in Sprüche 11, Vers 18, der Gesetzlose schafft sich betrügerischen Lohn. Wer aber Gerechtigkeit sät, wahrhaftigen Lohn. In der Saat der Gerechten sehen wir den himmlischen Lohn. Einen Lohn, der jedem, der dem Herrn gehört, verheißen ist. Und eine andere Stelle finden wir im Jakobus Kapitel 3, Vers 18. Da heißt es, die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Das ist Ernte der Güte gemäß. Die Friedensstifter selbst empfangen die Frucht der Gerechtigkeit des Friedens Gottes. Und dann heißt es im Textvers weiter, pflüget einen Neubruch. Interessant ist, dass es im Masoretischen heißt, lichtet eine Lichtung. Das ist hochinteressant. Die Gedanken, die sich dort drin finden. Lichtet eine Lichtung. Aus diesen beiden Worten Neubruch und Lichtung können wir ganz viel lernen. Beides redet von Neuanfang. Die alten Furchen sollen nicht für eine neue Frucht benutzt werden. Und bereits im Alten Testament wird uns in den Festen Israels die Sache ganz klar vor die Augen gestellt. Während im Alten Testament der Sauerteig eine todeswürdige Sünde in den Festen 1, 2 und 3 darstellte, musste als Neubruch im vierten Fest, das Fest der Wochen, für uns Ausgießung des Heiligen Geistes, 2 Brote gebracht werden mit Sauerteig. Im Alten Testament musste der Sauerteig hinausgetan werden, Todesstrafe bestand, wenn es nicht getan wurde. Neubruch mit Sauerteig. Die Israeliten haben das nicht verstanden, sie haben es nur gehorchend gemacht. Gott zu dienen mit Sauerteig, mit Sünde. Das ist unser Zustand. Der Mensch im Fleische vermochte solches nicht zu wirken, den Sauerteig außerhalb zu lassen. Aber Gott hat in diesem vierten Fest dargelegt, dass er uns seinen Geist gibt mit in allem Sauerteig unseres Fleisches, unserer Sünde. Ich glaube, dass dieses Wort im Propheten Hosea, Kapitel 10, Vers 12, 2 Seiten hat. Erstens, Gott wollte das Volk Israel damals betreffs des Gesetzes in einen Neuanfang bringen. Er wollte sie ganz neu im Gesetz beleben, nur die haben nicht mitgemacht. Zweitens weist das Wort im Propheten Hosea auf den Wechsel von der Gesetzeszeit herüber zur Gnadenzeit. Sauerteig. Wer wollte das nicht verstehen? Die Worte pflüget und lichtet sind beides mit dem Wort euch verbunden. Das heißt doch, die Sache geht sowohl jedem Israeliten damals, wie auch uns persönlich heute etwas an. Und bezeichnend ist es, dass wir in der Heiligen Schrift das Wort Neubruch dreimal finden. Erstens, in Jeremia 4, Vers 3, da heißt es, pflüget einen Neubruch und säet nicht unter die Dornen. Das ist hochinteressant. Lichtet euch eine Lichtung. Der Neubruch, die neue Umackerung, garantiert nach Matthäus 13, Vers 7 des vierfachen Ackerfeldes, dass die Dornen das Wort Gottes in den Herzen der Israeliten nicht ersticken sollten. Viel ersticktes Wort Gottes gab es zur Zeit des Propheten Hosea, wenn wir diesen Propheten durchlesen, ist uns klar. Das zweite Mal finden wir es in Sprüche 13, Vers 23. Dort ist gesagt, der Neubruch der Armen gibt viel Speise, aber mancher geht zugrunde durch Unrechtlichkeit. Der Seelenfeind hat's eigentlich immer verstanden, die Menschen von dem Willen und den Absichten Gottes fernzuhalten. Der hat's immer gekonnt. Und die Menschen damals bei Israel und heute in der Gemeindezeit kommt er immer zu einem großen Prozentsatz zum Ziel. Tausend Dinge hat er, die er unseren Herzen nahe bringt, um die gottgemäße Heiligung fallen zu lassen. Dann wundern wir uns, wenn wir von einem Dilemma ins andere hereinsinken. Der Neuanfang im Gehorsam eines Armen hat die Verheißung vieler Speise, eine füllige Frucht, damals wie heute. Die dritte Stelle ist dann unser Textwort über Neubruch, das wir hier behandeln. Was aber den masoretischen Text betrifft, so ist von Lichtung geredet. Da, wo gelichtet werden muss, hat das Unkraut, haben die Dornen den fruchtbaren Boden verdunkelt. Verdunkelung ist Finsternis. Auch halbdunkel ist Finsternis. Denn dort, wo Christus wirkt, ist Licht. Der Ungehorsam Israels damals hatte den Glaubensboden überwuchern bis zur Finsternis der Bodenfläche werden lassen. So sollte nach diesen Aussagen eine Lichtung hineingeschlagen werden. Den Auftrag übernimmt nicht der Herr, sondern den hat er uns gegeben. Euch heißt es hier. Wir haben dafür Sorge zu tragen, weil wir dafür verantwortlich sind, was der Herr uns gesagt hat. Da ist auch nicht der Nachbar dran schuld. Damit das Licht der Wahrheit wieder neue Frucht hervorkommen lassen kann. Denn dort, wo kein Licht ist, gibt's auch keine Frucht. Kannst du selbst ausprobieren, wenn du dir zwei Tomatensetzlinge, die kann man hier kaufen im Frühjahr, und tust sie in den Keller und verdunkelst die Fenster. Dann guckst du mal, was da draus wird. Musst nur immer gut Wasser rangießen. Wir wollen uns für die Gnadenzeit ein passendes Wort zum Textvers einprägen, welches in Galater 6, Vers 8 steht. Dort heißt es, denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleische Verderben ernten. Wer aber für den Geist sät, wird von dem Geiste ewiges Leben ernten. Das sollten wir nie mehr vergessen. Das sind Aussagen der Heiligen Schrift, die wir auswendig lernen sollten, um sie mit durchs Leben zu schleifen. Möchte der treue Herr uns darum beständig diese Worte vor die Seele stellen, damit wir sie nicht mehr loslassen. Und dann heißt es weiter in dem Textvers, denn es ist Zeit, Jehova zu suchen. Was hat sich Gott in den Jahrtausenden mit der Menschheit überhaupt für eine Mühe gemacht? Das ist ein Punkt, den ich nicht ganz verstehe. In Apostelgeschichte 15, Vers 17 wird geantwortet, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen. Er hat sich Mühe gemacht, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen. Im Alten Testament ließ er durch den Propheten reden und sprach in Jesaja 55, Vers 6, suchet Jehova, während er sich finden lässt. Rufet ihn an, während er nahe ist. Wenn wir hören, dass die Nacht kommt, da niemand mehr wirken kann, dann ist von der Zeit gesagt, wo er sich nicht mehr finden lassen wird, wo die Menschen rufen werden, aber der Herr wird nicht mehr antworten. Wir haben wiederholte Mitteilung in der Heiligen Schrift, dass die Tür verschlossen ward. Sie riefen, aber er musste ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Aber heute haben wir noch diese angenehme Zeit, suchet Jehova. Er lässt sich finden. Rufet ihn an, weil er nahe ist. Und der Prophet Amos sagt in Kapitel 5, Vers 4 zu Israel, suchet mich und lebet. So stark ist die Verheißung, Gott zu suchen, leben zu können. Weil in ihm das Leben ist, sonst nirgends. Und in dem gleichen Propheten 6a heißt es, suchet Jehova und lebet. Auch damals war eine Zeit, sie war schwerer als heute im Alten Testament, wo sich der Herr von jedem Suchenden finden ließ. Heute ist's leichter, ihn zu finden, weil Gott für die heutige Zeit zugleich auch noch ein Opfer gebracht hat, um ihn ganz leicht finden zu können. Das hat es damals nicht gegeben. Eine solche Hilfe war nicht im Tieropfer zu sehen. Und im Neuen Testament, da ist es gar nicht anders. Wo wir im Hebräer 11, Vers 6 lesen, und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Er belohnt sie mit ewigem Leben. Was ist doch aus dem Menschen in seiner Sünde überhaupt geworden? Ein jämmerlicher Tropf. Welch eine Mühewaltung hat Gott sich unterzogen, den Menschen überhaupt wieder in seine Gemeinschaft zu bringen, nachdem er gesündigt hatte. 6000 Jahre bemüht sich Gott um den Menschen. In den unterschiedlichsten Bemühungen der Bemühungen Gottes. Belohnung und ewiges Leben soll uns dafür werden. Doch danken wir unserem Herrn, dass er uns in seine Lebensgemeinschaft gebracht hat. Alle, die wir errettet sind. Und die himmlische Belohnung, von der die Bibel redet, steht noch vor uns. Sie wird nicht gering sein für jeden. Denn ein Gotteslohn für solche, für die er sein Leben gegeben hat, kann nur groß sein in jedem Fall. Und das alles ist zugleich auch Anlass für unsere Freude in ihm. Wenn wir in den Dingen dieser Welt unsere Freude suchen, fehlt sie in ihm. Suchen wir den Herrn, damit wir in seinem Reichtum gefunden werden, weil wir in einer Gnadenzeit leben, wo er sich finden lässt. Und zum Schluss haben wir dann das Textwort, wo es heißt, bis er komme und euch Gerechtigkeit regnen lasse. Die Bemühungen, Jehova zu suchen, sollen anhalten, bis er komme, heißt es hier. Und er kommt gewiss. Es handelt sich hier erstens um das zweite Kommen Christi auf Erden zum Gericht. Denn danach, also zum Tausendjahrreich, wird der Herr das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit als König regieren. Wie wir das auch in dem Psalm 85, Vers 10b lesen, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Wenn also der Herr seine ewige Gerechtigkeit für dieses Reich von 1000 Jahren aufbaut, geschieht es nach Jesaja 45, Vers 8, dort heißt es, träufelt ihr Himmel droben und Gerechtigkeit mögen rieseln die Wolken. Die Erde tue sich auf und es sprosse Heil. Und sie lasse Gerechtigkeit hervorwachsen zugleich. Das sind die Verheißungen des Millenniums, eine Zeit, die uns außerhalb der Gnadenzeit begegnet, die uns nicht direkt betrifft. Oder wie wir in 5. Mose 32, Vers 2 lesen, dort heißt es, es träufle wie Regen meine Lehre, es fließt wie Tau meine Rede, wie Regenschauer auf das Gras, wie Regengüsse auf das Kraut. Die Gerechtigkeit also im Friedensreich segnet nicht nur den Menschen, sondern auch die Flora.
Wo es heißt, dieses Land da, nach dem Gericht, das Verwüstete ist wie der Garten Eden geworden. Hesekiel 36, Vers 35. Und das gleiche oder ähnliche finden wir im Jesaja 51, 3. Er macht ihre Steppe gleich dem Garten Jehovas. Das ist der Garten Eden damals gewesen. Zweitens, es betrifft das erste Kommen Christi, wo der Herr wiederkommen wird, nur bis in Wolken, in die Luft, zur Abholung der Leibesgemeinde. Das bedarf mit Sicherheit keine Frage, dass in der Herrlichkeit keine Ungerechtigkeit mehr eh und je sein wird. Auch der Gehörnte wird dann keinen Zugang mehr haben. Er ist vorher hinuntergefallen worden und hat unten auf der Erde sein Ankommen, um da gerichtet zu werden. Des Weiteren werden wir bei ihm in allem die Fülle haben, eine Fülle, wie die Erde sie eh und je nicht hervorbringen kann, weil sie Materien gebunden ist, liegen in der Materie Grenzen vor, die Grenzen selbst kennen wir an unserem Leibe des Fleisches. Unser Fleisch gibt uns Grenzen. Liebe Geschwister, wenn wir in ein neues Jahr eintreten, dann warten wir nicht auf bessere Zeiten, sondern auf unseren Herrn. Die Frage ist aber, warten wir wirklich auf ihn? Oder sagen wir das nur? Oder tun wir nur so? Es wird echt sein, wenn wir die Angelegenheit täglich ins Gebet nehmen. Mit ihm, wenn er kommt, kommt zugleich die ganze Gottesfülle zu uns. Wann wird er kommen? Wir wissen es nicht. An den Symptomen dieser Welt erkennen wir seine baldige Ankunft. Und daher wollen wir uns zubereiten lassen. Wollen uns auch selbst zubereiten, ihn mit dem Ruf herbeibeten, komme bald, Herr Jesus. Über das Volk Israel heißt es im Lukas 18, Vers 8b, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Wie sieht's mit unserem Glauben aus, zwecks Wiederkunft Jesu? Und wie sieht es mit unserem Glauben aus, wenn wir beten? Nicht, dass wir nur unseren Mund öffnen zum Gebet, in der Bitte, komme bald, Herr Jesus. Geschwister, wir, die wir errettet sind, wir sind die einzigen Menschen auf dieser Erde, die ihn überhaupt herbeiwünschen dürfen. Für uns ist es der grandiose und große Augenblick, wo wir mit ihm in die Herrlichkeit eintreten. dann werden wir erkennen, wie herrlich er ist. Dann werden wir erfassen, wie groß die Liebe in seinem Herzen war, uns zu erretten und zu erlösen. Alle unsere Probleme hier sind dann bei ihm oben nicht mehr da. Unser Herr selbst, seine Herrlichkeit und wir in seiner Herrlichkeit werden, wie ich meine, eine ganze Zeit brauchen, bis wir himmlische Freude, himmlischen Frieden, Frieden des Himmels verdaut haben. Denn wohin wir dann auch blicken, tun sich unseren geistlichen Augen immer wieder neue Herrlichkeiten auf. Wir werden lange beschäftigt sein, allein durch das Schauen seiner Herrlichkeit. Darum möchte ich sagen, es lohnt sich, allein mit Jesus in seiner Gemeinschaft in dieses neue Jahr einzugehen. Amen.